Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Kompakt.
Es ist schon wieder fast 2 Monate her, dass in der Türkei und in Syrien die Erde bebte und fast 50.000 Menschen getötet worden sind. Noch viel mehr sind obdachlos geworden. Inzwischen verschwindet das Thema allmählich wieder aus den Schlagzeilen, aber wir wollen nachfragen bei einem, der gerade heute aus der Türkei zurückgekehrt ist, nämlich bei Tommy Ramm. Er ist Sprecher der Diakonie Katastrophenhilfe. Guten Tag, Herr Ramm.
Schönen guten Tag, Frau Lemke.
Wo genau sind Sie unterwegs gewesen?
Ich war die ersten Tage in der Provinz Hatay im Südosten der Türkei unterwegs für 2-3 Tage und bin danach noch nach Adıyaman gereist, sowie Kahramanmaraş. Das sind die 3 großen Regionen oder Städte, die am stärksten betroffen waren von den Erdbeben.
Wenn Sie sagen Städte, wie sehen denn diese Orte jetzt aus? Sind das noch Städte?
Also bei Antakya in Hatay kann man sagen, es ist keine Stadt mehr tatsächlich. Das ist eine Geisterstadt. Also wenn man durchs Zentrum geht oder fährt, sieht man noch Ruinen stehen, die aber natürlich komplett unbewohnt sind. Dazwischen sind Lücken entstanden durch Gebäude, die eingestürzt sind bei den beiden Beben. Es gab noch ein drittes verheerendes Beben, 2 Wochen nach den großen Beben, die nochmal für enormen Schaden gesorgt haben. Das heißt, in den Städten ist die Zeit auch stehen geblieben. Man hat auch das Gefühl, wenn man da ist, dass das gestern erst passiert ist und noch nicht so viel geschehen ist, was Aufräumarbeiten angeht und dass ein Leben wieder in diese Städte zurückkehrt.
Und wo sind die Menschen? Wo leben die?
Die leben zum größten Teil in informellen Zeltcamps. Das sind, wir reden von ungefähr 2,4 Millionen Menschen, die ihr Obdach verloren haben. Davon sind 1,6 Millionen in dezentralen Camps untergekommen. Das sind quasi in den Nachbarschaften, in den Vierteln, in denen sie meistens vorher gelebt haben, Zeltsiedlungen, die sie selber aufgebaut haben und wo sie jetzt gucken müssen, dass sie sich weitestgehend auch teilweise selbst versorgen. Da versuchen wir natürlich als Hilfsorganisation zu unterstützen und das halt hinzubringen, was die Menschen dort vor Ort benötigen.
Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, in den zerstörten Gebieten Zeltsiedlungen, die sie selber aufgebaut haben, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch sehr schlechte hygienische Bedingungen. Wie sieht das da aus?
Absolut. Also es gibt einmal diese offiziellen Zeltcamps, die werden koordiniert und unterstützt von der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD. Die sind gut organisiert, die sind groß. Da findet alles statt, was man braucht, um zu überleben. Das Problem ist aber, dass viele Menschen dort nicht leben wollen. Die haben ein gewisses Misstrauen, wollen eben nicht ihr Viertel verlassen und bleiben in der Nähe von den zerstörten oder beschädigten Häusern, wo sie vorher gelebt haben. Aber was es da eben nicht hat, sind zum Beispiel Latrinen, Duscheinheiten, wo die Menschen sich auch waschen können. Und es fehlt an Hygieneartikeln, was eben vermeiden würde, dass da Krankheiten ausbrechen. Also die Lage, die hygienische Situation ist wirklich schwierig in diesen Siedlungen.
Wie sieht es aus mit Nahrungsmitteln, mit Trinkwasser und so grundlegenden Dingen? Wie kommen die dahin?
Nahrungsmittel ist tatsächlich so, dass es viele lokale Organisationen gibt, die so eine Art Suppenküchen bereitstellen. Das heißt, man sieht in den Städten lange Schlangen von Menschen an bestimmten Orten, wo sie Essen abholen können, 2-mal täglich, um sich zu ernähren. Das Problem ist, dass die Menschen natürlich durch die Verluste selber kein Geld mehr haben, um Nahrungsmittel zu kaufen, um das zubereiten zu können. Und es gibt auch teilweise immer noch keine Märkte. Das heißt, es gibt keine Möglichkeiten, Sachen zu kaufen und entsprechend sind die Menschen abhängig eben von diesen Hilfsleistungen, von Fertigmahlzeiten, die dort ausgeteilt werden.
Wie ist denn unter diesen Umständen die Stimmung bei den Menschen?
Ja, schwierig. Also ich habe gemerkt, dass bei vielen Menschen wirklich Wut herrscht, dass sie mit geballter Faust in der Tasche vor ihren Zelten sitzen und natürlich erzählen von der Lage nach 2 Monaten. Das Schwierige für die meisten ist, dass sie nicht wissen, was jetzt kommt. Also gerade bei den Menschen, die beschädigte Häuser haben, ist es unklar, ob das Haus jetzt abgerissen wird oder ob sie Geld bekommen vom Staat, um diese wieder aufzubauen. Und es gab ein paar Personen, die gesagt haben, die haben eine Zusage bekommen für Geld, aber es reicht natürlich hinten und vorne nicht, um damit irgendwas zu erreichen und auch mal perspektivisch wieder irgendwo einziehen zu können. Das heißt, diese Option des Wiederaufbaus oder der Reparatur ist im Moment für viele Menschen gar nicht da und das macht natürlich erzeugt Wut bei den Menschen.
Wie sind denn eigentlich die Arbeitsbedingungen für die Hilfsorganisation? Also ich kann mich erinnern, dass es am Anfang ja schwierig war, überhaupt in das Gebiet zu kommen. Ist das denn inzwischen besser? Ist da für Nachschub gesorgt? Wie funktioniert es da? Hat sich das so ein bisschen eingespielt in 2 Monaten?
Ja, ich habe ja auch viel mit den Mitarbeitenden von SDL, das ist die Partnerorganisation der Diakonie Katastrophenhilfe, gesprochen und die auch begleitet. Also die Koordinierung in den Regionen funktioniert mittlerweile ganz gut. Man koordiniert sich mit der Katastrophenschutzbehörde, aber auch eben untereinander zwischen den verschiedenen nationalen und internationalen Hilfsorganisationen. Schwierig war natürlich die Lage in den ersten Wochen für die ganzen Mitarbeiter. Die mussten selber in Zelten oder in Autos erstmal leben und übernachten, von da aus agieren. Mittlerweile gibt es so eine, ja, einfachen Wohncontainer, um zumindest einigermaßen gut arbeiten zu können und abends auch schlafen zu können. Weil die letzte Woche war zum Beispiel das Wetter immer noch sehr winterlich. Es hat gestürmt, es hat sehr stark geregnet. Das heißt, die Bedingungen sind für Mitarbeitende schwierig, aber natürlich umso schwieriger noch für die Menschen, die vor Ort in den Zelten leben müssen.
Was steht denn jetzt ganz oben auf der Liste der Dinge, die ganz, ganz dringend benötigt werden dort?
Also jetzt gerade im Sommer ist natürlich wichtig, dass die Zelte ersetzt werden durch festere Behausung. Also das ist gerade eine Region, wo es im Sommer Temperaturen von über 40 Grad gibt. Da kann man sich vielleicht vorstellen, wie heiß es in einem Zelt wird und die Menschen werden da nicht leben können. Die Frage ist eben jetzt, wo kann man Container hinstellen oder Übergangsbehausung hinstellen, damit die Menschen vernünftigen Wohnraum haben. Das wird insbesondere da schwierig, eben wo die Menschen dezentral sind. Man kann ja nicht überall einfach Container hinstellen und hoffen, dass die Menschen dann da einziehen. Das muss gut organisiert werden und durchdacht sein und wird ja viel Zeit brauchen auf jeden Fall. Aber das ist wichtig, dass das in den nächsten Wochen und Monaten gelöst wird, dass die Menschen nicht weiter in Zelten überleben müssen.
Sie haben gesagt, die Aufräumarbeiten haben noch gar nicht richtig angefangen. Das heißt, ein Wiederaufbau ist da im Moment noch gar nicht zu denken, oder wie ist das?
Es ist weder zu sehen, zu denken natürlich schon, aber es ist noch nicht zu sehen. Also die Ankündigung der türkischen Regierung, innerhalb eines Jahres 400.000 Wohneinheiten zu bauen, ist ambitioniert, würde ich sagen. Aber unter den gegebenen Umständen vor Ort glaube ich, kaum einzuhalten. Also das wird schwierig. Ich denke, das, was man jetzt hier sieht, sind wirklich LKWs, die Container in die Region bringen. Es werden Containersiedlungen gebaut. Das sind aber, wie gesagt, Übergangsbehausungen und keine Wiederaufbaumaßnahmen.
Tommy Ramm, der Sprecher der Diakonie Katastrophenhilfe über die Lage im Erdbebengebiet in der Türkei. Herr Ramm, ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.